Herzlich willkommen zum Podcast der City Church Würzburg. Als City Church wollen wir Menschen mit dem liebenden Gott in Verbindung bringen, damit sich die Welt verändert.
Logbucheintrag 1, 5. März 2020, vor der Krise. Mein Wecker klingelt um 6 Uhr. Völlig schlaftrunken stehe ich aus meinem Bett auf, putze mir meine Zähne und ziehe mir etwas Sommerliches an. Die Sonne scheint bereits und es sieht so aus, als läge ein wunderschöner spätsommerlicher Tag vor uns. Meine Gastmama ist für 2 Tage in Australien, weshalb ich nun gefordert bin. Ich begebe mich zum Haus meiner Gastfamilie, wo die Zwillinge schon am Fenster auf mich warten. Meine Arbeit beginnt. Seit 2 Monaten bin ich nun hier in Neuseeland. Ich erinnere mich noch an die ersten Wochen meines Au-pair-Erlebnisses, in denen ich oft von Heimweh gequält ans Abbrechen gedacht habe. Doch mittlerweile bin ich angekommen. Es hat lange gedauert, aber ich fühle mich inzwischen wohl hier. Die 3 Jungs, auf die ich regelmäßig aufpasse, sind wie kleine Brüder für mich geworden. Nach einem langen Tag im Zoo mit den Zwillingen sitze ich auch an diesem Tag mit meinem Gastpapa auf dem Sofa und wir schauen zusammen die Nachrichten. Schon seit einiger Zeit wird andauernd über ein Virus aus China berichtet, der sich angeblich weltweit ausbreitet. In Neuseeland ist die Lage zu diesem Zeitpunkt noch sehr entspannt. Bisher gibt es nur eine Handvoll Corona-Fälle im ganzen Land, also kein Grund zur Sorge. Logbucheintrag 2. 10. März 2020, mitten aus der Krise. Von Tag zu Tag verschärft sich die Situation in Europa. Der Anteil der Corona-Nachrichten nimmt immer mehr zu. Ich telefoniere nun täglich mit meinen Eltern, um sie über die Situation in Neuseeland aufzuklären und von ihnen über die Lage in Deutschland auf den neuesten Stand gebracht zu werden. Als meine Gastmama einen Tag später von einem Trip aus den USA zurückkommt, ist sie besorgt. Auch in Neuseeland kommt es zu einem exponentiellen Anstieg der Fälle. Die Regierung denkt nun über eine Grenzschließung nach, wodurch ihr Job in Gefahr wäre. Tatsächlich kommt es wenige Tage später zur angekündigten Schließung und eine Ausgangssperre wird verhängt. Die Dimensionen sind immer noch nicht annähernd vergleichbar mit denen in Europa oder China, doch trotzdem wird auch hier die Situation immer verrückter. Nach mehreren Telefonaten mit Freunden und Familie denke ich aber auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht über einen Abbruch meiner Au-pair-Zeit nach. Doch das ändert sich, als ich ein paar Tage darauf Anrufe von meinen 2 besten Au-pair-Freundinnen bekomme. Beide haben Rückflüge nach Hause gebucht und raten mir zu einer schnellen Entscheidung, sollte ich nur im geringsten über einen Abbruch nachdenken. Na super, was tue ich jetzt? Meine 2 besten Freunde sind auf dem Weg nach Hause, alle Reisen, die ich für Neuseeland geplant hatte, sind abgesagt und es werden von Tag zu Tag immer weniger Airlines, die noch fliegen. Aus Vorsicht kontaktiere ich mein deutsches Reisebüro und frage nach möglichen Rückflügen für die nächsten Wochen. Es gibt keine. Alle Airlines werden ab Mitte April ihren Flugverkehr einstellen und bis dahin kostet ein Platz in einem der Flieger 8.000 Euro und mehr. Damit ist mir die Entscheidung abgenommen. Doch glücklich bin ich darüber nicht. Irgendwie macht es mir Angst. Ich hänge nun fest in einem Land, weit weg von zu Hause, in einer Zeit, die Welt noch nie so mitgemacht hat. Ein paar Tage später bekomme ich auf einmal die Mitteilung, dass eine Rückholaktion für alle festhängenden Deutschen in Neuseeland geplant sei. Wenn man einen Platz bei einem solcher Flüge haben wolle, müsse man sich in eine Liste eintragen. Auf der einen Seite lebe ich in einer wundervollen Familie und mir geht es unheimlich gut, aber was ist, wenn es bis Juli keine Flüge mehr gibt und ich nicht wie geplant nach Hause komme? Was, wenn jemand in meiner Familie krank wird und ich nicht da sein kann? Was, wenn die Situation noch viel verrückter wird und etwas passiert, was im Moment noch niemand absehen kann? Nach vielen Gesprächen mit meinen Gasteltern und allen möglichen Leuten zu Hause entscheide ich, mich in der Liste für die Rückholaktion einzutragen. Jetzt heißt es warten und auf einen Platz in einem der Flieger hoffen. Oder nicht hoffen? Ich weiß es nicht. Nach 2 Wochen mit vielen Verhandlungen zwischen der neuseeländischen und deutschen Regierung bekomme ich eines Morgens eine E-Mail. Ich öffne die Mail und fange an zu zittern. Die Nachricht enthält mein Flugticket zurück nach Deutschland. Als ich stotternd meinem Gastpapa die E-Mail unter die Nase halte, kommen mir die Tränen und ich falle ihm in die Arme. Mein Rückflug geht am nächsten Tag. Ich kriege nur diese eine Möglichkeit. Also heißt es nun, Sachen packen, mein Zimmer in Ordnung bringen und mich von meiner Gastfamilie verabschieden. Und das alles nicht einmal 24 Stunden. Viele Male an diesem Tag liege ich unter Tränen meiner Gastmama in den Armen. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich diese mir so ans Herz gewachsenen Menschen schon so schnell wieder verlassen muss. Logbucheintrag 3, 16. Juni 2020, als die Krise überstanden ist. Ich bin nun seit knapp 2 Monaten wieder hier. Ob ich meine Entscheidung bereue? Nein, ich glaube, in dieser so absurden Situation gab es weder eine falsche noch eine richtige Entscheidung. Ich habe eine wahnsinnige Erfahrung gemacht, bin wahrscheinlich noch nie so sehr gewachsen wie durch diese Zeit und habe nun einen Grund, nochmal nach Neuseeland zu reisen.
Im Juli 2015 überreicht der bayerische Ministerpräsident, er hieß damals noch Seehofer, einem Mann eine Medaille. Dieser Mann hat 2 Jahre vorher, also 2013, in einem Reisebus gesessen und bei Genua, ungefähr, ich weiß nicht, ob Autobahn oder einfach so auf der Straße, kippt der Busfahrer plötzlich, ne, der kippt nicht vom Stuhl, sondern der wird ganz offensichtlich bewusstlos. Er leidet einen Schlaganfall. Wird man da bewusstlos? Weiß ich nicht. Schlaganfall ist jedenfalls das Richtige. Dieser Mann heißt, ich muss nachgucken, Sperl mit Nachnamen, Wolfgang Sperl, 66 Jahre, kommt aus der Rhön und er ist wenige Augenblicke später vorne beim Fahrer. Es gelingt ihm, diesen 100-Kilo-Fahrer da irgendwie so weit vom Sitz zu drücken und seinen Fuß vom Gas zu kriegen, dass er selbst, obwohl er keinen Bus fahren kann oder das noch nie gemacht hat, diesen Bus, indem er ihn an die Leitplanke drückt, zum Stehen bringt. Er bekommt die Christophorus-Medaille 2015, weil er 44 Fahrgästen wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Diese Medaille wird vergeben, nicht nur ihm, auch anderen, in dieser Feierstunde für eine Rettungstat unter Einsatz des eigenen Lebens. Es gibt so Leute, die sozusagen einen kühlen Kopf bewahren in Situationen, wo man den Kopf verlieren könnte. Und dann beherzt und richtig handeln. Die meisten Menschen verfallen übrigens gar nicht in Panik, wie man denken könnte, und Hektik, so, sondern die meisten Menschen in solchen Situationen fallen in so eine Art Schockstarre. Man handelt gar nicht. Kommt vielleicht ein bisschen drauf an, was für eine Art Notsituation das ist, in der man da steckt. Vielleicht brauchen Panikreaktionen tatsächlich ein bisschen mehr als 3 Sekunden oder 5 oder wie viel er hatte. Aber dann sind sie schon da, diese Paniksachen. Aber ich las, viele stecken erstmal in so einer Schockstarre. Kühlen Kopf bewahren und handeln. Ich befinde mich, und das nehme ich jetzt für euch auch mal eher an, mich relativ selten in Situationen, wo ein Reisebus führerlos ist oder wo ein Schiff sinkt oder sonst irgendwelche Notsituationen, die sehr plötzlich da sind, wo jemand sehr schnell, sehr direkt, sehr beherzt handelt und dadurch zum Helden wird. Ich habe aber ein paar Mal erlebt, wesentlich weniger dramatisch natürlich, aber wie gut das ist, wenn Leute in einer Stresssituation, in einer Krise, in einer Schwierigkeit einen kühlen Kopf bewahren. Es gibt so Leute, die bleiben dann, so scheint es, fast automatisch ruhig, während die anderen irgendwie so aufgescheucht rumrennen oder durcheinander reden oder das Gefühl haben, jetzt muss unbedingt was getan werden. Es gibt so Leute, die bleiben dann besonnen. Man könnte auf den ersten Blick meinen, zu besonnen. Die springen nicht auf, die rennen nicht rum, die sagen auch nicht, ach du liebe Güte, was müssen wir jetzt machen, was sollen wir jetzt tun? Die bleiben ruhig. Liegt oft ein bisschen in ihrem Naturell, haben sie sich aber wahrscheinlich auch angeeignet. Und so Leute sind dann, wenn du es mal erlebt hast, weißt du, von was ich rede, sind dann ein echter Segen in solchen Situationen. Wenn ein kühler Kopf einfach besser ist, wichtiger, hilfreicher als eine übereilte Reaktion. So Leute sollten wir werden, meine ich. Und darum geht's heute. Vielleicht könnten wir ein bisschen mehr so Leute werden. Ich spreche heute über ein altes Buch, das Jesaja-Buch oder nur ein paar Sätze daraus. Wir können das ruhig hier hinschreiben. 2700 Jahre alt ist es und Dort steht ein Satz, den lese ich euch aus der Lutherbibel vor, weil er da so schön klingt. Denn so spricht Gott der Herr, der Heilige Israels, wenn ihr umkehrtet und still bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stillsein und Hoffen. Würdet ihr stark sein, aber ihr wollt nicht. Es steht in Jesaja, machen wir da einen Punkt, Jesaja 30, Vers 15. Durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein. An diesen Vers musste ich denken, als ich an den kühlen Kopf dachte. Wie meistens, wenn wir über so alte Texte reden, brauchen wir ein bisschen Hintergrundinformationen und die kommen jetzt. Es ist Ende des 8. Jahrhunderts vor Christus und dieser Satz wird gesagt oder auch geschrieben in Jerusalem. Einer für damalige Verhältnisse eher großen, für heutige wahrscheinlich eher kleinen Stadt, der Hauptstadt eines Vasallenstaates des großen Assyrischen Reiches. Dieses Assyrische Reich, wenn ihr ab und zu mal Terra X oder irgendwelche Dokus guckt, dann könntet ihr vielleicht schon mal von den Assyrern gehört haben. Die bilden das erste Großreich der Antike, also vor den Babyloniern, den Persern, den Griechen, den Römern. Und dieses kleine Jerusalem liegt sozusagen am südwestlichsten Zipfel dieses Reiches. Und diese Assyrer sind bekannt dafür, dass sie kriegerisch sehr stark sind und dass sie mit ihren Feinden oder solche, die sie dafür halten, also sagen wir mal alle, die sich ihnen nicht unterwerfen, ziemlich grausam umgehen. Später, als das Assyrische Reich untergegangen sein wird, wird ein Mann namens Nahum über die Hauptstadt Ninive dieses Assyrischen Reiches Folgendes sagen. Also Ninive ist untergegangen und er sagt, alle, die das von dir hören, klatschen über dich in die Hände, denn über wen ist nicht deine Bosheit ohne Unterlass ergangen? So leidet man in der damaligen Welt an den Assyrern. Allerdings, bis das passiert, wird es noch 100 Jahre dauern. Jetzt sind wir noch in dieser Situation. Der kleine Vasallenstaat Juda mit Hauptstadt Jerusalem ist keine assyrische Provinz, so wie das israelische Nordreich, der Schwesterstaat sozusagen. Sie sind sozusagen noch frei, aber diese Freiheit bezahlt man durch hohe Tributleistungen. Man hat also die Assyrer jetzt direkt an der Haustür. Das ist so ein bisschen wie wenn du ein Grundstück besitzt und nach deinem Grundstück beginnen die Straßenzüge irgendeiner mafiösen Organisation. So, Juda hat gefährliche Nachbarn. Im Jahr 705 vor Christus stirbt der assyrische König Sargon. Und sein Nachfolger Sanherib muss, kaum ist der Vater, ich weiß gar nicht, ob es der Vater, jedenfalls sein Vorgänger tot ist, ich schätze mal, dass das sein Vater war, muss sich sofort um Revolten kümmern, die überall im Reich aufflammen, als man hört, der König ist tot. Irgendwie denken einige anscheinend, wenn der Pate tot ist, ist jetzt eine günstige Zeit, um diese Mafia hier abzuschütteln. So auch König Hiskia von Juda. Er träumt seinerzeit auch von so einem kleinen Großreich, so ein bisschen in den alten Grenzen von David, König David, so. Er hofft auf Unterstützung von anderen Verbündeten gegen Assyrien, unter anderem und vor allem auf Unterstützung von Ägypten. Juda liegt genau zwischen dem Großreich Assyrien und dem auch nicht so ganz kleinen Reich Ägypten. So, Sanherib lässt seine Antwort nicht lange auf sich warten und steht einige Monate, weiß ich nicht, vielleicht dauerte es da Monate wahrscheinlich, vor den Toren Jerusalems.
Vielleicht dauert es auch Jahre, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls für damalige Zeit, der ist relativ bald mit sehr, sehr vielen Menschen dort. Außer er selbst, der ist wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Aber der steht vor deinen Türen mit einem riesigen Heer. Das also ist die Krise, in der dieser Satz entsteht. Gesprochen vom Propheten Jesaja, der Berater des Königs Hiskia ist. Und er empfiehlt eben in dieser Situation einen kühlen Kopf. Er empfiehlt Ruhe bewahren. Und er fordert auf, setzt nicht aufs falsche Pferd. Das kann man jetzt vielleicht im historischen Hintergrund noch wissen. Hiskia hatte das ein bisschen getan, aufs falsche Pferd gesetzt. Er war bisher nicht so ganz von der ruhigen Sorte, sondern er ist mehr der Beherzer, der denkt, das ist unsere Chance. Er hat sich Verbündete gesucht und wie gesagt vor allem Ägypten. Und wenn man den Text jetzt weiterliest, dann kriegt man eine Ahnung, dass er vielleicht vor allen Dingen an die ägyptischen Streitwagen denkt. Die Kavallerie, wenn man so will. Denn der Vers eben, der endete ja auf, aber ihr wollt nicht, und wenn man jetzt weiterliest und spricht, nein, sondern auf Rossen wollen wir dahin fliegen. Darum werdet ihr dahin fliehen. Und auf Rennern wollen wir reiten. Darum werden euch eure Verfolger überrennen. Kleines Wortspiel, das Luther hier versucht, aus dem Hebräischen ins Deutsche mitzunehmen. Also da klingt so ein bisschen dran an, worauf man hier in Jerusalem hofft. So, was haben wir? Wir haben eine Krisensituation. Wir haben die heftige Bedrohung einer Übermacht. Gegen die Assyrer willst du keinen Krieg verlieren. Da stehst du nicht wieder auf. Da erholst du dich nicht. Wir haben Verbündete, die nicht so ganz klug sind, sie anzufragen. Wir haben Aufrüsten, Mobilisieren, hoffen, dass das reicht. So, jetzt verlassen wir die antiken Kriegsgeschichten. Versuch mal, bei dir selber anzukommen. Wir schreiben ja das Jahr 2020. Da sieht manches ganz anders aus. Versuch mal, bei deiner Situation anzukommen. Vielleicht steckst du gerade in einer Krisensituation oder du steckst manchmal in ihnen, du kannst dich da reindenken. In einer Situation, wo alles dafür spricht, dass das diesmal wirklich nicht gut ausgeht. In einer Situation, wo die Probleme sich so langsam zusammengezogen haben, das spitzt sich zu. Je länger du nach Auswegen suchst, desto mehr hast du das Gefühl, diesmal komme ich da nicht mit dem blauen Auge weg. Und du telefonierst. Du suchst bei anderen Leuten nach Hilfe, du googelst, du rechnest es durch, du rechnest es nochmal durch, du informierst dich, du schläfst schlecht, du probierst dies und das, deine Gefühle sind ständig unter Strom. Deine Gefühle heißen Angst, aber irgendwie ist da auch Adrenalin mit drin, da ist auch Ärger mit drin. Du kriegst aber diese Emotionen gar nicht mehr unter die Füße, du kommst gar nicht mehr runter von dem emotionalen Stress, in dem du steckst. Und alles, was du da versucht hast, dich da rauszustrampeln oder freizukämpfen, das hat bisher irgendwie nicht so richtig geklappt. Also das hat es möglicherweise sogar schlimmer gemacht. Vielleicht ist das eine Erfahrung, die du schon mal gemacht hast. So, könnte es sein, dass Stillsein und Hoffen, ruhig bleiben, für dich die richtige Handlungsanweisung ist? Könnte es sein, dass das jetzt wichtig wäre? Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein. Könnte das etwas sein, was du mal probieren willst? Wenn ja, es ist gar nicht so einfach. Wenn dein Herz klopft, wenn dein Blut kocht oder zumindest immer auf Betriebstemperatur ist, wenn dein Stirn schweißnass ist, ja, dann werd mal still. Wie wird man denn dann still? Wie bewahrt man denn Ruhe, wenn die Ruhe verloren ist? Wie bewahre ich etwas, was verloren ging? Wie gewinne ich sie zurück? So, ich mache das jetzt zuerst mal ganz praktisch. 5 Tipps, wo ich dachte, hey, die sind ganz praktisch. Die kannst du direkt wahrscheinlich umsetzen. Musst halt überlegen, was auf dich passt. Man kann durch Atmen etwas machen. Es gibt einfache Atemübungen, die einem helfen, ruhig zu werden. Musst du dich nicht in den Schneidersitz setzen, kann aber helfen. So Sportler die kennen die oft, um ihren Puls runterzukriegen. Atemübungen. So einfache Meditationsübungen, die dich ruhig machen, dein Gehirn mit Sauerstoff versorgen, dir helfen, dich zu konzentrieren. Einfache Entspannungstechniken. Das wäre ein ganz simpler, praktischer Anfang. Kann jeder, muss man keinen Kurs besuchen, hat man in einer halben Stunde zusammen gegoogelt. Ein zweiter Punkt, um still zu werden, könnte sein, dass du nicht sofort reagierst. Zum Beispiel auf Nachrichten, ja, das hier so eine Nachricht sein. Mails oder noch schlimmer per WhatsApp. Irgendwas, was jetzt wieder schlechte Nachricht ist, Stress bringt und so. Und du nimmst dir vor, ich reagiere einfach nicht sofort. Erst morgen. Kann man nicht immer, manchmal muss man, aber geht ziemlich oft. Also dem Impuls widerstehen, impulsiv zu handeln. Drittens, ganz das Allersimpelste, nur dass es manchmal nicht, gar nicht so einfach ist, da wirklich hinzufinden, schlafen. Schlafen. Wenn du das noch kannst, schlafen, dann tu das einfach. Viertens, still sein durch was anderes tun. Was Schönes. Ich male mal eine Blume, die soll dafür stehen. Aber gemeint ist alles, was sozusagen erstmal das Problem überhaupt nicht löst, aber dir gut tut. Sport ist sowas, Kunst ist sowas, Spielen ist sowas. Vielleicht muss es deine Aufmerksamkeit ausreichend packen, dass du von dem anderen abschalten kannst. Aber das ist nicht nur, ich mache mal eine Pause vom Stress, sondern da passiert was in deinem Gehirn. Da tankt deine Seele Energie. Und da werden manchmal unbewusst Ideen, Wege, ich würde mal fast sagen, gezeugt, geboren, gesponnen, Geistesblitze in solchen stillen Momenten, wo wir still sind, indem wir das hier zur Ruhe bringen in uns und was anderes tun, Ausgleich. Und fünfter Punkt, das klingt jetzt fast schon gegensätzlich, reden. Es kann sein, dass du erst still werden kannst, wenn dir mal irgendeiner 2 Stunden lang zugehört hat und du hast dir alles von der Seele geredet. So, praktische Punkte. Es gibt vielleicht mehr, aber das sind jetzt mal die 5, die mir einfielen. Der Satz von Jesaja, der hier Stille fordert, der meint natürlich schon noch ein bisschen mehr. Der hat ja irgendwie Gott im Blick als einer, der helfen könnte. Und den versuche ich jetzt mal noch hier reinzudenken und zu zeichnen. Also diese gelbe Farbe, die soll das symbolisieren. Angenommen, still sein und ruhig atmen und meditieren, tust du nicht nur im Blick darauf, dass du irgendwie zu dir selber findest, sondern im Blick darauf, dass du Gott findest, dass deine Seele sozusagen Zeit hat, nach Gott zu tasten. Ist nicht ganz das Gleiche. Oder angenommen, du reagierst nicht sofort, nicht nur, weil du selber irgendwie mal wieder einen klaren Kopf kriegen willst, sondern auch, weil du Gott eine Chance geben willst, was dazu zu sagen, dir was dazu zu sagen. Wir reagieren ja manchmal dermaßen schnell, so schnell kann Gott gar nicht da irgendwie dazwischen gehen. Und auch das Schlafen, das sind übrigens keine Zweien, das sind kleine Zs, ne? Der schnarcht, ja, okay. Das Schlafen. Es gibt so einen Vers irgendwo in der Bibel, den Sein gibt's der Herr im Schlaf. Kürzlich hat mich ein griechisch-orthodoxer Priester darauf aufmerksam gemacht, dass man das eigentlich anders übersetzen sollte, zumindest kann, und zwar so. Den Seinen gibt der Herr Schlaf. Also manchmal finden wir ja keinen Schlaf mehr, ja, aber es ist wert, nach ihm zu suchen, denn der kann sozusagen zu einer göttlichen Ruhe werden. Und dieser Ausgleich, das Schöne, Sport, Spiel, Kunst, im Blick auf Gott ist das nicht nur eine Abwechslung, damit dein Gehirn Sauerstoff kriegt und oder andere, auf andere Gedanken kommt, Ideen kann, entspannen kann, sondern ich würde das im Blick auf Gott fast Anbetung nennen. Es ist sozusagen die Weigerung, dem Stress und dem Problem alles in deinem Leben zu überlassen. Und dem Schönen, der Kunst, dem Lebenswerten, das Gott geschaffen hat, in deinem Leben Raum zu erhalten, so unvernünftig sich das anfühlen mag. Und zum fünften Punkt, wenn beim Reden Gott drin ist, man kann auch Gott das alles sagen und der hört sogar länger als 2 Stunden zu. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Durch Stillsein und Hoffen würdet ihr stark sein. Manchmal ist dieses Stress und in Sorgen versinken, das ist ja manchmal so, dass einem Gott fast nicht mehr in den Sinn kommt. Und wenn er ihm wieder in den Sinn kommt, dann ist es ein bisschen wie umkehren. Den hatte ich ganz vergessen. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet. Okay, das hier war das Stillsein. Ja, ich male jetzt keinen Pfeil. Das hier war das Stillsein. Hoffen ist jetzt der 2. Punkt, der noch wichtig ist. Stillsein und Hoffen. Machen wir das mal so. Ist ja in Krisen genauso schwierig wie ruhig werden. Hoffen. Wie hofft man, wenn einem die Hoffnung eigentlich flöten geht? Ich habe letzte Woche im Blick auf eine andere Geschichte, die ich vorbereitet habe mit jemandem, mich ein bisschen mit dem Thema Erwartungen beschäftigt. Erwartungen. Und zwar mit der Frage oder dem Gedanken, wie Erwartung, deine Erwartung, das Geschehen beeinflusst. Also jetzt nicht so im übernatürlichen Sinn, ich denke an was ganz fest, ich erwarte, dass ich hoffe, dass da passiert es plötzlich, sondern so ein bisschen anders. Dr. Alia Crum heißt eine Dozentin, Professorin, jedenfalls hält sie einen TED-Vortrag und sie erzählt dort von einem Versuch einer Testreihe der Uni Yale. Und was sie da gemacht haben, ist, sie haben 300 Beschäftigten nach diesem Finanzcrash, die alle in einer Stresssituation waren, also sie hatten Angst um ihren Arbeitsplatz, die waren überarbeitet und so, die haben diesen 300 Leuten kleine Videoclips gezeigt. Und zwar bevor sie morgens vor dem Arbeitsbeginn. Kleine Videoclips, und zwar Clips, die die Auswirkung von Stress auf die Arbeitsleistung und auf dein körperliches und seelisches Wohlbefinden beschreiben. Weil aber Stress ambivalent ist, also es gibt positive Wirkungen von Stress und negative Wirkungen von Stress, präsentierten diese Clips, es waren also 2 verschiedene, die präsentierten Wahrheit, beide präsentierten Wahrheit über Stress, aber die eine Hälfte der Clips stellte Stress nur mit seinen negativen Auswirkungen dar und die anderen Clips stellten die Stress nur mit seinen positiven Auswirkungen dar. Und jetzt sahen die eine Hälfte der Beschäftigung immer die einen Clips und die anderen sahen die anderen Clips. Da in dem Clip kam zum Beispiel sowas vor. Der eine Clip verdeutlichte, ich lese das jetzt mal ein bisschen ab, Stress vermindert Leistungsfähigkeit. Stress pumpt Adrenalin durch deinen Körper, der dich aktivieren soll, aber der verhindert auch klares Denken. Stress macht dich schlechter beim Fokussieren, schlecht macht dich schlechter beim Entscheidungen treffen, schlecht macht dich schlechter beim Autofahren, Stress macht dich schlechter beim Leistung bringen. Denk an Beispiele aus dem Sport, wo der Spieler im kritischen Moment unter dem ganzen Stress und Druck den Elfmeter verschießt. Im Stress machen wir die größten Fehler. So die einen Clips. Die anderen Clips, Stress pusht deine Leistungsfähigkeit. Stress pumpt Adrenalin durch deinen Körper, der dich aktiviert und mit Energie versorgt und dich hellwach macht. Stress macht dich besser beim Fokussieren, beim Entscheidungen treffen, beim Autofahren, beim Leistung bringen. Denk an Beispiele aus dem Sport, wo der Spieler im kritischen Moment über sich hinauswächst und unter hohem Druck das Traumtor zaubert. Unter Stress gelingen Höchstleistungen. So. Einige Wochen später zeigte sich dann, dass es denen, die erwarteten, dass der Stress für sie gut ist, dass der vielleicht sogar positiv einen Einfluss hat auf sie, es zeigte sich, dass die tatsächlich bessere Gesundheitswerte hatten, bessere Leistungen ablief, denen ging es besser. Also was du glaubst und was du erwartest, hoffst sozusagen, beeinflusst dich viel mehr, als du meinst. Es beeinflusst, wie du durch diese Krise gehst, vielleicht sogar, ob du sie überhaupt überstehst. Durch Hoffen, sagt dieser Vers, würdet ihr stark sein. Kannst du also das, wo du gerade drin steckst, kannst du das vielleicht anders anschauen, mit Hoffnung anschauen? Vielleicht sagst du, nö, Also die Assyrer stehen hier vor meinem, also das sind Hunderttausende. Wie sollen wir da eine positive Erwartung entwickeln? Es ist ziemlich klar, was passieren wird. Wieder drei Tipps. Und wieder sage ich zum Schluss was dazu, wie Gott da drin vielleicht eine Rolle spielen kann. Also der eine, könntest du zurückdenken, wenn das jetzt heute ist und du denkst mal nach hinten in deine Vergangenheit. Ich bin wieder da. Ja, das war natürlich Absicht, um ein bisschen Stress zu erzeugen. Also da hinten sagt mir ein Mensch, dass ihr mich da draußen jetzt hören könnt. Da steht einer am Computer und sagt, er sieht kein Bild. Jetzt nickt er. Ich rede jetzt mal weiter. Also gut, wo waren wir wohl, bevor ihr weg wart? Wir waren irgendwo hier und ich habe gesagt, könnte eine Möglichkeit, um Hoffnung zu gewinnen, der Blick zurück sein in deine Vergangenheit. Du könntest mal daran denken, wo du in ähnlichen Situationen warst und ob das, was du erwartet hast, was passiert, wirklich passiert ist. Oder ob manche Dinge manchmal besser ausgehen, als man denkt, in deinem Leben auch. Und du könntest mal daran denken, dass du übrigens einiges schon geschafft hast. Dass du gar nicht so kraftlos bist, wie man sich fühlt, wie man hier drin sitzt. Du könntest mal überlegen, was an der jetzigen Situation ist eigentlich noch positiv und dabei ansetzen. Durch Hoffen würdet ihr stark sein. Du könntest dir bewusst sein, dass deine Einschätzung der Situation ziemlich gefärbt ist von dem, wie du eben so denkst, von deinem Mindset, von deiner Denkweise und dass das nicht unbedingt 100% die Realität widerspiegelt. Also was hast du für eine Brille auf? Vielleicht hebt deine Brille das hervor, was negativ ist, obwohl es wahr ist. Aber sie blendet aus, was positiv ist, obwohl es auch wahr ist. Setz mal eine andere Brille auf, wäre also hier der Tipp. Vielleicht sogar mal für einen Moment eine rosa-rote Brille. Eine, die zum Beispiel das sieht, was man in dieser Krise lernen kann. Oder das sieht, was in dieser Krise für Chancen stecken. Oder die Hoffnungsstimmer nicht völlig ausblendet. Setzt man eine andere Brille auf. Und oft braucht man dafür, denke ich, jemanden, mit dem man reden kann. Jemanden, der eine andere Brille aufhat oder einem hilft, die Brille mal abzusetzen. Das kann der Therapeut sein oder die Oma oder der Joggingkumpel. Gut wäre es, wenn es eine Person ist, die an dich glaubt. So wie Jesaja an Hiskia glaubte und sein Berater war. Und ihm sagte, schau das alles anders an. Setz nicht auf die falschen Pferde. Bewahr Ruhe, kühlen Kopf, gib die Hoffnung nicht auf. So, und auch hier hat natürlich der Mensch, der mit Gott rechnet, eine weitaus größere Stärkequelle, sage ich mal, in sich, als wenn er nur auf sich selbst hoffen kann. Stell dir vor, du kannst in deiner Vergangenheit, oder ich frage das mal direkt, kannst du in deiner Vergangenheit irgendwo sehen, dass Gott dir geholfen hat? Hast du das schon mal erlebt? Könntest du dich daran erinnern? Und du könntest hier vielleicht, könnte es dir gelingen, mal mit Gottes Augen da drauf zu schauen, mal ein bisschen von weiter weg. Vielleicht sieht es dann anders aus. Und Gott ist einer, der gerne zuhört, länger als 2 Stunden. Stell dir vor, Gott hätte seinen Glauben an dich nicht verloren und würde dir das sagen. Stell dir vor, er würde mit seinen Möglichkeiten deine weit übersteigen. Und wenn du in diesem alten Buch liest, dann sagt er dir das manchmal. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Solche Sätze. Die Assyrer haben im Jahr 705 Jerusalem belagert und alles nach allem, was wir wissen, nicht erobert. Sie zogen irgendwann ab. Die Bibel feiert das in einem anderen Buch, an einer anderen Stelle, als ein Wunder. In den Aufzeichnungen von Sanherib, in so alten Keilschriften, da findet man nur Worte darüber, dass er sich rühmt, dass er Hiskia in seiner Stadt wie ein Vogel in seinem Käfig gefangen gehalten hat und belagert hat und eingesperrt hat. Es fehlt allerdings die sonst üblichen Beschreibungen, wie er die Stadt einnimmt und wie er ein Blutbad anrichtet. Das hat er sonst gerne für die Nachwelt so aufbewahrt. Forscher vermuten, anscheinend ist das tatsächlich nicht passiert. Sonst würde er davon erzählen. Still sein und hoffen. Magst du diesen kühlen Kopf in deinen Herausforderungen mal wagen? Wir singen noch zwei Lieder. Vielleicht helfen die euch auch, still zu sein und zu hoffen.
Mehr Infos zu dem, wer wir sind und was wir machen, kannst du unter citychurch.de nachlesen. Wenn du uns unterstützen willst, und wir brauchen Unterstützung, findest du Informationen dazu in den Shownotes oder unter citychurch.de/spenden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.